Hallo und willkommen beim Schauplatz-Podcast, euren Lieblingspodcast, wenn es um Kino, Filme und hinter die Kulissen Action geht. Ich bin Eugen, der Esel nennt sich immer zuerst. Nee. Mit dabei habe ich heute Selina und Nico muss ich leider entschuldigen, denn wir waren im Dienste des Podcasts unterwegs und haben Bo's Afraid für euch geguckt, das hat er jetzt noch nicht gemacht. Und genau, ihr habt ja am Namen der Folge schon gelesen, wir werden jetzt Bo's Afraid besprechen und auch ein Ari Aster Special dann im Anschluss machen, wo wir vielleicht nochmal ein bisschen über all seine Filme im Detail eingehen oder über das Gesamtwerk und dann auch Bo's Afraid mit Spoilern kontextualisieren, aber jetzt erstmal spoilerfrei darauf eingehen. Schön, dass du dabei bist, Selina.
Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
Na klar. Ja. Wir haben ja schon mal über Bo's Afraid geredet, muss man vielleicht dazu sagen, das ging aber alles ein bisschen schief.
Technische Schwierigkeiten.
Genau, da hatten wir ihn auch nur einmal gesehen, jetzt gucken wir ihn ja schon zum dritten Mal, da ist das vielleicht auch unser Eindruck dann ein bisschen, bisschen fundierter, ein bisschen ausführlicher. Vielleicht erstmal kurz den Inhalt zusammenfassen, also Bo's Afraid ist jetzt der dritte Film von Ari Aster. Und es handelt halt von der titelgebenden Figur Bo, welche stark mit Angststörungen geplagt ist.
Name ist Programm tatsächlich.
Ja, und wir erleben ihn halt auf seiner Reise zu seiner Mutter. Das ist im Prinzip die Kernprämisse des Films und dabei begegnet er, also muss er halt viele Stationen abhaken, sage ich mal, die auf jeden Fall auch ein bisschen seine Reise in seine eigene Vergangenheit, seine eigene Psyche widerspiegeln, ohne zu viel zu verraten und halt das Ganze schon eher in eine Art Odyssee ausartet, ehe er dann zu seiner Mutter halt kommen kann oder auch nicht. Das verraten wir an dieser Stelle nicht.
Okay. Ja, also Odyssee beschreibt es ganz gut. Der Film geht 3 Stunden lang. Uns kam das nicht so vor, aber bei den ersten 2 Pressevorführungen gab es schon hinter uns im Publikum so Leute, wann ist das endlich vorbei? Also man braucht schon ein bisschen Sitzfleisch, wenn man das vielleicht nicht gewohnt ist, will ich gerade sagen, aber es stimmt ja auch nicht. Es kommt ja jetzt wieder mehr zum Trend, dass die Filme auch wieder länger werden.
Ja, also dieses Jahr ist tatsächlich jetzt irgendwie ein 3-Stunden-Film kein Novum mehr. Also ich meine, so richtig losging, gefühlt ging es jetzt wieder mit The Batman, dann Avatar. Und jetzt hatten wir Babylon. Habe ich einen vergessen?
John Wick 4.
Ja. John Wick 4 ging auch so lang. Genau. Für Ari Aster ist es jetzt auch nicht unbedingt allzu neues, dass seine Filme ein bisschen länger sind. Also ich meine, sein Regiedebüt Hereditary ging auch über 2 Stunden, was auch ordentlich lang ist für einen Horrorfilm. Midsommar ging dann gleich mal 2,5 Stunden. Der Director's Cut ging fast 3 Stunden. Und jetzt ist halt Bo's Afraid nochmal 10 Minuten länger. Und ich muss auch sagen, also die Länge, falls da vor Leute schon mal Angst haben, ich finde, die spürt man nicht, denn sie wird genügend mit Inhalt gefüllt und auch genügend Abwechslung bietet der Film. Weil was mir hier auffällt schon zum Beispiel ist, da wo Midsommar und Hereditary sich halt mehr so an einzelne Settings und Szenarien fixiert haben, also ich sag mal jetzt, bei Midsommar ist es dann ab einem gewissen Punkt das Camp in Schweden oder diese Kommune und bei Hereditary wird ja schon sehr stark das Haus in Szene gesetzt. So hast du hier auch wieder, sage ich mal, sehr markante Kulissen, aber halt viel mehr über den Film verteilt, weil das ist fast schon so ein bisschen wie diese Station. Ich finde, man kann, mich hat das halt so ein bisschen erinnert an Interpretation von halt Joseph Conrads Hearts of Darkness bei Apocalypse Now und Ari Aster sozusagen. Nee, wo ja auch diese verschiedenen Stationen abgehakt werden mit einem klaren Ziel vor Augen, aber diese einzelnen Stationen haben fast schon sowas Kurzfilm-Sequenzenartiges, aber dennoch wird halt immer ein klares Ziel verfolgt. Genau, wie hat dir denn Bo's Afraid insgesamt gefallen vielleicht? Also
wie du weißt, sehr gut, sonst hätte ich den wahrscheinlich auch kein drittes Mal geguckt gestern.
Ja.
Mein tatsächlich Lieblingsfilm von Ari Aster, einfach, also ich finde ihn natürlich einen grandiosen Filmemacher insgesamt, aber seine bisherigen Werke haben mich einfach nicht nachhaltig beschäftigt. Die haben mich unterhalten, solange ich die gesehen habe, aber dann war es bei mir persönlich sehr schnell auch wieder vorbei damit. Und bei Boys Afraid gibt es halt so viele Elemente, so viel Symbolik, so viel Interpretationsfläche, dass ich da wirklich tagelang drüber nachdenken, sinnieren kann. Für mich ging er auch ein Stück weiter. Also ich meine, A24 ist ja auch als Distributor bekannt für dieses bisschen what the fuck am I watching, für diese Bizarrheit der Filme. Und da fand ich, hat Boys Afraid war halt richtig in diese Schiene. Da wird es sehr viele Leute geben, die das zu kontrovers achten, weil sie eben nicht wissen, was da passiert, was sie da gerade sehen, weil sie vielleicht nichts damit anfangen können. Aber genau dieses mutige Filme machen, genau das, das finde ich toll, wenn jemand einfach alle Bedenken über Bord wirft und einfach das macht, worauf er Bock hat. Und da hatte ich richtig das Gefühl, dass Ari Aster das diesmal genauso gemacht hat.
Ja, geht mir ähnlich. Allerdings ist er bei mir tatsächlich, wenn ich jetzt ein Ranking machen müsste, wahrscheinlich noch auf dem letzten, aber es ist einfach, weil Hereditary und Midsommar mit mir über die Jahre auch so ein bisschen gewachsen sind. Vielleicht muss ich erstmal dazu sagen, Hereditary hat mich halt damals so horrormäßig geflasht, da war ich auch noch ziemlich jung. Also bin ich immer noch, aber ich meine, vergleichsmäßig war ich auch Horror noch unerfahrener und der hat so für mich so neben Shining tatsächlich, würde ich den fast schon nennen für mich, weil der so einen Eindruck hinterlassen hat. Und Midsommar habe ich dann halt im Kino gesehen, und hat mich dann halt auch sehr beeindruckt. Da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Jetzt bei Boys Afraid ist es halt so, ich stimme dir zu mit dem Punkt, dass der nachhalt, dass der halt, Ari Aster meint ja selber, er inszeniert hier eine albtraumhafte Komödie, also eine Nightmare-Comedy. Und dieses Albtraummäßige, das stimmt. Also das, da kann ich vor allem zustimmen. Und auch, es gibt auch wirklich Momente, die eine gewisse Komik haben. Ich finde ihn jetzt nicht so, also es ist jetzt nicht so ein Schenkelklopfer-Humor oder so, also es ist nicht so wirklich, es ist so eher so ein subtiler Humor, der sich aus so einer gewissen entweder Bitterkeit einer Situation heraus ergibt oder einfach durch die Skurrilität, die in diesem Albtraum halt entstehen kann oder in der Logik eines Albtraums. Wir waren gestern bei der Premiere in Berlin, wo halt auch Ari Aster anwesend war und er selber hat halt gesagt, man kann sich das vorstellen, wie die Logik eines Traums, die hier erzählt wird. Und diese Logik schafft halt Verwirrung, Mysterien, aber wie du auch meintest, halt diesen unfassbar großen Interpretationsspielraum. Warum mir das alles nicht ganz so gut gefallen hat wie bei den anderen ist, weil ich sag mal, da sind so viele Themen drin, dass ich fand, die ich alle spannend fand und interessant fand. Ich finde es auch gut, dass diese Filme drin sind, diese Themen drin sind. Aber bei Midsommar und Hereditary waren viele dieser Themen waren da bereits. Und dort waren sie auch ein bisschen tiefschürfender, weil diese Filme sich auf diese Themen speziell fixiert haben. Und deswegen habe ich in den Filmen ein bisschen mehr gefühlt, während ich vielleicht bei Boys Afraid ein bisschen mehr gedacht habe, wenn man so will. Aber also emotional ist bei mir beim Gucken selber mehr passiert. Aber Boys Afraid ist halt so ein Film, ja, auf den kaue ich halt immer noch drauf rum. Und wir haben den vor einem Monat das erste Mal gesehen. Und deswegen finde ich das schon toll. Aber wenn ich jetzt so die reine Seherfahrung war dann erstmal so, oh. So, dann so wegen diesen emotionalen Investitionen, die war halt stärker bei den anderen beiden.
Ja, aber da differenzieren sich unsere Meinungen ja zum Beispiel auch bei Infinity Pool sehr ähnlich, glaube ich.
Ja. Da war es, also wie gesagt, Infinity Pool kann ich auch respektieren, aber es war so, oh, nee, was willst du von mir? So
ein bisschen, genau so, das gefällt mir, genau das imponiert mir.
Ja, nee, das kann ich ja auch verstehen. Dann vielleicht, was vielleicht noch einige interessieren würde, ist das Thema Horror. Ob da jetzt Horrorfans auf ihre Kosten kommen, weil, wie gesagt, Hereditary war ja wirklich ein lupenreiner Horrorfilm, wo sich viele zwar auch gelangweilt haben, weil sie erstmal ein Drama präsentiert bekommen, was ich finde halt gehen wir später drauf ein, aber ein guter Aufbau ist. Und der Horror hat ja dann jetzt, finde ich, von Film zu Film abgenommen. Also Boys Afraid ist von allen dreien am wenigsten Horror, aber er hat immer noch Horrorelemente.
Ja. Er ist ja unheimlich, also er wirkt entgegen dieser Popcorn-Horror, würde ich sagen, die hat auf schnelle Jumpscares und auf diese altbekannten Tropes abzielen. Ne? Die Kühlschranktür wird geschlossen, hinterm Kühlschrank steht jemand. Das ist genau das Gegenteil davon tatsächlich. Wie du schon sagst, diese Bizarrheit und Skurrilität von einem Albtraum, dieses Atmosphärische ist das, was eben Unheimlichkeit oder Discomfort, also ein Unwohlsein erzeugt. Und deswegen, finde ich, kann man ihn noch in das grobere Schema Horror reinpacken tatsächlich.
Ja, bei mir war es auch so, also dieses Unbehagen, so ein bisschen, man so ein bisschen uncanny ist ja das Wort, glaube ich, dafür. Genau, ja. So fühlt sich der Film auf jeden Fall an. Und in seinen stärksten Momenten, meiner Meinung nach, habe ich mich da auch wirklich an David Lynch erinnert, der sich ja auch immer an Träumen versucht oder an dem Motiv eines Traums. Aber hier steckt ja halt noch wirklich deutlich mehr drin. Also ich meine, das Thema, was halt dann vor allem im letzten Drittel eine große Rolle spielt, ist wirklich die Beziehung einer Mutter zu ihrem Sohn, die hier nicht nur wie in Hereditary zum Konflikt gemacht wird, sondern wirklich hier entspinnt sich ja wirklich ein richtiger Krieg. So, und vielleicht, also sag ich mal, fast auf psychischer Ebene zumindest, so hat es sich für mich angefühlt. Und da kommt halt dieser Zermürbungsfaktor und dieser depressive Grundton, den all seine drei Filme haben. Ich finde, die sind alle durchaus depressiv, aber werden auch immer ein Stück heiterer. Also bei Midsommar wurden ja schon Gags gerissen. Und hier ist es einfach, es ist nicht wirklich das Gags gerissen, sondern es ist einfach skurril, was hier passiert. Und das macht den auf der Spur wieder erträglicher. Und halt diese Schläge in die Magengrube fallen hier auch ein bisschen sanfter aus, finde ich, als bei den Vorgängern, da zum Beispiel einem auf optischer Ebene im Vergleich einiges vielleicht erspart wird auch, im Vergleich zu Midsommar und Hereditary. Genau, weswegen der Film an sich leichter erträglich ist, aber immer noch sehr anstrengend ist, da diese Zermürbung, Verwirrung über 3 Stunden hinweg halt auch echt ihre Spuren hinterlässt. Ich meine, das Q&A wurde gestern angekündigt. You're probably all exhausted, but he wanted it. So. Und ja, ich mag das ja. Genau. Also ich würde sagen, Ari Aster-Fans kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten, um vielleicht ein spoilerfreies Fazit zu schließen, und sollten ihn sich auf jeden Fall im Kino ansehen.
Mhm. Ja. Ich glaube auch, es ist auch spoilerfrei, dass es stilistisch auf, finde ich, das perfektioniert, was in vorherigen Filmen bereits als Signaturelemente sich ein bisschen herauskristallisieren. Also auch technisch wirklich, finde ich, auf Höhepunkt tatsächlich mit Kameraarbeit und Schnitt.
Ja. Stimmt, hab ich ganz vergessen, drauf einzugehen. Also es ist das gleiche Team wie immer. Und wir haben es ja auch wirklich mit einem deutlich höheren Produktionsaufwand zu tun diesmal. Also 35 Millionen US-Dollar stecken da drin, was das Teil halt zu einem richtigen Genre-Blockbuster macht, finde ich. Und das merkt man auch. Und Ari Aster-Filme waren schon immer schön anzuschauen, ästhetisch, aber hier wirklich, hier perfektioniert er seine Tricks, die er vorher anwendet. Also die Kamera schafft einfach Einstellungen, die innovativ und frisch wirken. Also so, okay, krass, so habe ich es noch gar nicht gesehen, so diesen Ansatz. Und da immer bei Autofahrten fällt es mir auf. Immer wenn er eine Autofahrt inszeniert, tobt er sich richtig aus. Also das war schon, also ganz, ganz gerne immer die Straße kopfüber zeigen, die Bäume falsch rum, der Himmel ist unten und den Horizont irritieren des Zuschauers. Aber diesmal hat er es schon wieder neu geschafft, das zu machen. Also ich meine, man sieht durch die Auto das Glasdach, den Kopf von Bo, und trotzdem sieht man wieder falsch rum den Himmel. Das ist schon echt cool, was da immer wieder passiert. Und auch der Schnitt, der schafft stellenweise einen unfassbaren Flow, dabei den Zuschauer zu verwirren. Also, okay, was ist jetzt Wahn, was ist Realität? Aber das geht so flüssig ineinander über, dass das halt unfassbar ästhetisch wirkt und richtig Spaß macht, zuzuschauen. Also das ist ein Film für Leute, die auf sowas achten und vielleicht auch so gerne mal ein bisschen bei guten Regie-Skills schnuppern wollen. In der Inszenierung ist es auch auf jeden Fall sehenswert. Aber ich kann auch verstehen, jedem, für den der Film einfach auch eine Überforderung ist, diese Flut an Themen und so, wo man so denkt, so boah, nicht so Bock, mich drauf einzulassen, kann ich schon verstehen. Trotzdem, ich würde den Film jedem ans Herz legen, aber auch gerade Ari Aster-Fans. Mhm.
Ganz kleiner Tipp am Rande, weil ja Muttertag bald kommt, geht nicht mit eurer Familie rein.
Ja, es ist der ultimative Don't Watch With Your Mother-Movie. Die Frage kam auch gestern auf, wie denn Ari Asters Mutter zu dem Film steht. Und er meinte, sie ist stolz auf mich und ich habe sie ganz doll lieb. Genau, und wo wir jetzt bei Ari Aster sind, jetzt können wir vielleicht übergehen und nochmal, wir haben ja schon, also die Vergleiche haben sich aufgedrängt, aber ab jetzt...
Spoiler.
Ja, genau, jetzt wegschalten, wenn ihr nichts wissen wollt, außer das, was wir bis jetzt schon erzählt haben. Zum Beispiel, Achtung, Der Riesenpenis.
Und diesmal habe nicht mal ich beim Q&A nach einem Penis gefragt. Eugen hat sich trotzdem für mich geschämt.
Nö, nein, ich nicht. Alles gut.
Du aber, hast selber gesagt, du bist im Sitz so runtergerutscht.
Ja, aber nicht wegen dir, sondern eher, weil es, gestern war ein Q&A und Selina hat direkt gesagt, so, dass wir den Film schon dreimal gesehen haben, riesen Fans, und hinter mir hörst du so ein, angenervtes Schnauben. Genau, es ist ja vielleicht ein passender Zeitpunkt, dass wir jetzt mal deine Frage reinschneiden, ja. Also genau, damit ihr auch wisst, worüber wir reden, können wir ja jetzt mal, vielleicht hört man ja auch das Schnauben, die Frage von Selina mit reinschneiden.
Hi, thank you, first of all. We saw the film for the third time today. We loved it. You just broached the topic of political filmmaking. I was curious how political you see your work, and especially Bo, because I felt a lot of it quite put a finger on the pulse of time, you know, judging people as entertainment. So I was just curious whether you how political you saw this work.
Well, I mean, there are things here that I say that I think, you know, maybe could be called political, but I don't see this film as overtly political. I would say, if anything, it's more like, the idea here was to take this world and have it be just as awful as this world, and awful in all the ways that this world is, but then you just turn the dial like a little bit, it's just a little bit worse. and there's, I'm not even sure if it is worse though, actually. It's pretty bad here. to add this sort of malign logic that's like, that's reveling in how bad it is. Right? It's tricky because I've written things that I haven't made yet that are more political, you know, so I don't know. I mean, as far as, it's a hard thing for me to answer. I think other people could maybe argue for one thing or another in my stead. And I'll sit out of it. But good question, because I obviously stumbled through a non-answer.
Das so gefragt habe, war tatsächlich in unserer Vorbesprechung kam das Thema auf, dass ich mich daran gewagt hatte zu behaupten, dass das Ari Asters bisher politischster Film ist, sei. Also es war meine Interpretation dessen und deswegen wollte ich einfach wissen, wie er dazu steht.
Ja, und also ich meine, so wie er gerne seine Zuschauer fordert, hast du ihn anscheinend mit deiner Frage gefordert. Ich denke aber, ich kann deine Antwort auch so ein bisschen verstehen, glaube ich, wenn er jetzt gerade merkt, okay, jetzt bin ich politisch, so wahrscheinlich unterbewusst wird da viel mit reingeflossen sein. Ich denke, das kannst du kaum abstellen. Aber ich finde halt auch, dass gerade, und das ist mir aber erst beim zweiten Mal, bei der zweiten Sichtung aufgefallen, dass gerade das Thema mit dem Bettlern, die Thematik, also am Anfang, ich finde es halt absolut nachvollziehbar, weil wir seine Paranoia-Perspektive haben, wie er an allen vorbeirennt und sagt, ey, ich muss hier gerade, ich brauche Wasser. So,
und ich möchte sicher nach Hause kommen.
Genau. Also, genau, wir gehen jetzt wirklich auf Details ein. Ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, die man dann auch versteht, wenn man den Film sieht. Aber ich glaube, den großen Kontext muss man nicht erklären. Er hat eine Pille eingeschmissen, sein Hals ist trocken und er rennt halt über die Straße. Und in der Stadt, die ja wirklich dargestellt wird wie Paranoia City, schlechthin. Also alles ist feindselig, alles ist, alles stellt für ihn, in allem sieht er eine Gefahr. Und da gibt es halt diese herrliche Szene, wo halt der eine sagt, please help me, help me, help me, help me, help me. Oder genau dieses Suchen nach Hilfe, was eigentlich alle haben. Und wahrscheinlich hat jeder mit seinem Schicksal zu kämpfen. Und halt dadurch, dass wir 3 Stunden lang dieses eine Schicksal verfolgen, regt es uns natürlich am Ende dann auf, wenn wir da in der Gerichtsszene sind und alle ihn nur da betrachten und halt er dann nach Hilfe schreit, wie alle aufstehen und die Tribünen verlassen am Ende bei einer großen Gerichtsszene.
Genau, ja. Also Paranoia in der Stadt, und also das ist ja generell ein politisches Thema, Sicherheit versus Freiheit,
ja.
Diese ganzen Themen, auch die Paranoia mit den ganzen, warum Amerikaner sich immer noch rechtfertigen, dass ihnen Waffen über Sicherheit von Kindern stehen zum Beispiel, weil eben diese "the only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun", diese Rhetorik, und das fand ich, floss ein bisschen ein, weil wir beide Sichtweisen verstehen. Wir verstehen Bo's Paranoia, wir verstehen, warum er sich fürchtet vor diesen anderen Menschen, aber gleichzeitig, wie du sagst, finden wir es auch fürchterlich, dass ihm am Schluss nicht geholfen wird,
ja.
Dass jeder ganz teilnahmslos den Zuschauerraum verlässt. Dabei in der Gerichtssequenz auch noch reinspielend diese Unterhaltung, die wir daraus gewinnen, andere Leute zu verurteilen, vor allem tatsächlich ja Bo's Urteil schon in der ersten Szene feststeht.
Ja.
Psychiater schreibt ja direkt in sein Notizbuch, wir wissen, wie diese Verhandlung unter Anführungszeichen ausgehen wird. Diese Vorverurteilung, das fand ich, spielt auch sehr in den aktuellen Diskurs mit.
Zumal auch, ja, absolut. Und auch, der Ari Aster lässt da noch ganz viel mit reinspielen. Also ich finde ja auch zum Beispiel dadurch, dass die Mutter der CEO von so einem Riesenkonzern ist. Also sie ist ja absoluter Mogul, was das angeht. Und diese kapitalistische Übermacht. Also sie hat ja das Sagen über alles und sie ist am Ende, ist sie vor Gericht, ist sie ja sowohl die Exekutive als die Legislative oder Judikative, ja. Sie ist alles drei vereint, einfach diese übermächtige Kapitalistin, die quasi auch ihren eigenen Sohn ausbeutet, sowohl für ihre, naja, eigentliche vermeintliche Mutterliebe, die sie ihm ja auch zum Vorwurf macht halt. Also er ist schuldig, dass sie wirft ihm die Schuld zu, dass er sie nicht so liebt, wie sie ihn, oder die Aufmerksamkeit zurückbekommt, die sie ihm gibt als Mutter. Das ist einfach die Krux in der Sache Mutter-Sohn-Beziehung, sodass, ich meine, es liegt ja auch nicht in der Verantwortung seines Kindes, also seinen Eltern das zurückzugeben, mit welcher Liebe halt die Eltern ein Kind großziehen müssen. Und das ist halt, und deswegen, und auch, es zeigt sich ja auch, was für eine schädliche Erziehung sie hatte, stellenweise. Das, also dann geht es wieder über das Mutterthema. Aber um nochmal auch dabei zu bleiben, bei dem gesellschaftlichen Thema vielleicht, ist ja auch, wie unangenehm er das zeigt, also er lässt seine Haustür offen. Das heißt, eigentlich ist es schon irgendwo auch eine Einladung, so quasi. So, aber es ist halt, man merkt auch so, oh, Alter, nein, wie unangenehm. Und es ist halt so skurril, aber er lässt halt die Tür offen und alle nimmt die ganze Straße, nimmt die Einladung dankend an und macht halt seine Wohnung zum absoluten Saustall.
Beziehungsweise einer putzt ja dann, also
ja,
den finde ich toll.
Ja, genau, der eine auch verzweifelt dann durch die Wohnung, also, das ist schon alles, ja, schön gewählt, finde ich, ja. die Bilder hier. Und dann kann man ja auch nochmal im Vergleich eingehen, auch wieder, was hier im Hintergrund alles zu finden ist.
Danke, dass du es gerade so sagst, nämlich weil, ich weiß nicht, sind dir diese Poster aufgefallen? Defund the Pigs, Betray Your Mother, Save Your Life. Das fand ich krass. Da gibt es so, die sind im Kiosk zu sehen.
Ach echt?
So Resistenz-Flyer praktisch im Hintergrund.
Ja. Und um da mal eine Brücke zu schlagen, also zum Beispiel bei Midsommar kannten wir das ja, die Wandmalereien oder, naja, Wand, also es klingt so ein bisschen höhlenmalereimäßig, aber doch, die Wände der Häuser sind ja sehr bemalt und oder die Teppiche oder Wandgemälde, und da ist so viel Foreshadowing betrieben worden und da ist ja wirklich, die Kamera drückt es einem aggressiv rein. Hier ist es eher so, im Vordergrund passiert was anderes, aber wir haben ganz lange Zeit, den Hintergrund zu beobachten und im Hintergrund zu sehen, was später im Film noch alles passieren wird oder was wichtige Schlüssel, Erkenntnisse sind, die Bo noch treffen muss. Oder halt auch, halt was ganz viel macht, ist ja wirklich diese, also dass er den Film sexuell auflädt. Er ist in einem sexuell aufgeladenen Umfeld, obwohl er keinen Sex haben darf.
Ja, genau deswegen. Ich glaube tatsächlich, wenn du, also ein bisschen Incel-Debatte, die wir auch in den Film der Berlinale tatsächlich sehr oft hatten. Ich meine, ja, wahrscheinlich ist es auch Ari Aster, der einfach sehr gerne mit diesen Provokationen spielt auch.
Also ich meine, es ist ja wirklich überall präsent. Also ja. Er wohnt über Erectus, Ejectus. dann was hinten an der Wand ist dann auf einmal, ist dann, also es sind überall an der Wand sind so kleine Männchen mit erregierten Penissen, die sich entweder selber ejakulieren oder sich selber in den Mund pinkeln. Oder May Eye steht dann da drüber in der Sprechblase. Also es ist ja wirklich alles dann Evil Cock und also es ist ja wirklich vollgeballert mit sowas und halt
Death by Fuck.
Und Death Murdered by Anal, Death by Fuck. Ja.
Von der Band Finger Butt, irgendwie sowas.
Ja. Buttfinger. Also es ist, er legt da schon sehr starken Fokus drauf. Oder ich meine auch die Tatbeschreibung, also es ist ja auch auch wieder bitter, dass da ein Mörder durch die Straße läuft und halt die Tatbeschreibung, ja, der Mörder ist nackt und ist beschnitten und halt, weil Bo Jude ist, wird auch direkt er verdächtigt, als er dann nackt über die Straße läuft. Also, so, das ist halt, das ist diese skurrile, böse Komik, glaube ich, die er in dem Film sich austoben will. Und ich meine, gegen Ende gibt es halt einfach auch wirklich, sein Vater ist einfach ein Riesenmonster, also ein riesen monströser Penis. Die Puppe war 15 Feet, also 15 Fuß, ich weiß nicht, wie viel ist das, Meter ungefähr?
Gott, keine Ahnung.
Aber ja, kann man nachgucken. Also auf jeden Fall 15 Fuß große Puppe. Und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, also der Film ist wirklich mit Practical Effects versehen zum Niederknien. Also dieser Straßenzug da, der ist nicht animiert. Das ist ein Straßenzug, den sie da gebaut haben oder verwendet haben und umgemodelt haben. Diese Theaterszenen, die finde ich auch ganz toll eigentlich, also zumindest audiovisuell, die kann dann inhaltlich vielleicht ein bisschen rausreißen, diese ganze Theatersequenz, weil das schon ein bisschen abdriftet, aber es zeigt ja auch das Leben, was er nicht gelebt hat, dadurch, dass er eigentlich, also was ihm alles zum Beispiel auch wirklich entgangen ist, dadurch, dass sein ganzes Mindset so auf Sex getrimmt ist, dass er es halt nicht haben darf und dass er so viel anderes dadurch auch noch verzichten musste. Dadurch, dass halt er so fokussiert drauf war und dann halt überall diese omnipräsente Angst in seinem Leben herrschte. Und ich glaube, da sieht er ja so ein bisschen, also klar gibt es auch da Schrecken und Leid, aber immerhin findet er mit seinen Kindern da wieder zusammen. Also da ist dann zumindest ein gelebtes Leben, was er hier halt so ein bisschen verpasst hat. Anscheinend, wir erfahren auch gar nicht, was er beruflich macht, oder? Also
nein, wobei, ich weiß nicht, ob der... Also es ist ja impliziert, dass alles von seiner Mutter, also er hat ja der Apartmentkomplex, in dem er lebt, ist von seiner Mutter.
Und das ist ja auch auf diesem Bild unten, ne? Der ist ja auch in der Werbung immer mit dabei.
Genau, der ist auch in der Werbung als Fulltime Resident, wird angekündigt, dass er da drin lebt. Also ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht gar nicht beruflich tätig ist tatsächlich, weil einfach seine Mutter als diese Überperson finanziell ja sowieso für ihn sorgen kann. Also.
Und wir lernen ihn ja kennen mit recht wenig Lebensinhalt. Ja.
Was mich da tatsächlich interessieren würde, ist, warum er überhaupt, also wie es zum Auszug kam, so diese, das, was nicht erzählt wird. Dadurch, dass sie ihn hat in diesem Apartmentkomplex und dass da sehr viele, sagen wir mal, Statisten in seinem Leben rumlaufen, ist sein Leben gewissermaßen immer noch von ihr kontrolliert. Aber dass sie überhaupt so weit war, die Kontrolle aufzugeben. Weißt du, ich meine, dass er in eine andere Stadt ziehen darf, die ja, was ist, 5-6 Autostunden davon entfernt ist, wo sie lebt, in Wasserton. Da ist ja doch, das, was nicht gesagt wird, diesen Ansatz finde ich spannend. Aber ja, ich weiß nicht, ob's da...
Ich denke, ich könnte mir halt vorstellen, dass das halt wieder so quasi auch die Mutter so ein bisschen verwendet hat zur Instrumentalisierung, halt um ihre Wohnung vielleicht auch so ein bisschen zu bewerben und so, oh ja, hier, so ich schicke da meinen Sohn hin. Und das ist halt so auch die absoluten Bruchbuden. Also es ist ja absolut ranzig, wie das da aussieht. Und ich finde halt, so um vielleicht nochmal jetzt bei Hereditary zu kommen, ich finde halt, seine Filme sind ein bisschen eine konsequente Steigerung in, obwohl die Eskalation bei Hereditary und Midsommar sind ja ähnlich. Bei Bo is Afraid ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung in der Eskalation, in dem, was alles so passiert, aber es sind auch immer wieder gleichbleibende Motive. Also eben, wo das Drama halt noch auf eine Familie konzentriert ist bei Hereditary. So. Und man da die Horroraspekte hat und dann ja auch das ins Okkulte abdriftet, was jetzt bei Bo is Afraid gänzlich fehlt, das Okkulte. Ja. Also es wird ersetzt halt eher durch die Weirdness und die Abgefucktheit seiner Mutter, sagen wir mal so. Genau, aber da hast du halt noch, das ist alles noch zunächst erstmal greifbar bei Hereditary. Außer gegen Ende, wenn es dann halt wirklich okkult wird, aber man sich auch nicht ganz sicher sein kann, okay, die Mutter scheint ja auch augenscheinlich auf jeden Fall psychisch nicht auf dem Stand der Dinge zu sein. Und ob das vielleicht halt auch alles in den Wahn abdriftet, da dieses, wenn es so ein wenig übernatürlich wird gegen Ende. Mhm. Ich weiß nicht, wie du hast ihn jetzt auch nochmal gesehen, wie ging dir das? Ist das da jetzt auch vor allem nach Beau's Afraid, wo man merkt, okay, der Fokus liegt schon auf Mental Health. Mhm. Wie würdest du sagen, war das bei Hereditary da?
Also ich habe das tatsächlich nicht als Teil der Psychose der Mutter wahrgenommen.
Es ist schon dann eher so.
Für mich war es, also aber ich habe auch, weiß ich nicht, ich habe, glaube ich, gab es auch einen Director's Cut, den ich nicht gesehen habe?
Nein, gibt es nur einen Schnitt. Hm. Also ich würde es auch nicht so sagen, aber da gab es halt, also auf jeden Fall, hier spielt auch die Psychose der Rolle, aber hier ist es ja eher so, dass erste Hälfte wirklich reines Drama ist und dann zweite Hälfte kommt der Horrorfilm, der dann das Drama spiegelt.
Ja.
So. Und wir haben hier ja auch die Trauerbewältigung spielt ja in allen drei Filmen eine Rolle. Also die Mutter ist verweidlich tot und wir erleben halt Beau, wie er mit der Trauer umgeht. Und wir erleben bei Midsommar erleben wir Dani, also gespielt von Florence Pugh, wie sie mit der Trauer umgeht. Von
dass ihre Eltern von ihrer Schwester getötet wurden.
Ja, genau. Und also der Selbstmord der Schwester, der den Tod der Eltern mitbewirkt hat. Und auch bei Hereditary verliert Toni Collette zuerst ihre Mutter und dann auch noch ihre Tochter. Mhm. Und wie halt die Familie damit umgeht. Und dass das halt auch wieder diese Trauerbewältigung in einen Konflikt zwischen Sohn und Mutter endet. Und die Mutter komplett eskaliert. Das ist ja so ein bisschen ähnlich, dass die Trauer in einen Konflikt ausartet bei Ari Aster. Und was auch spannend ist, dass tatsächlich Enthauptungen oft eine Rolle spielen bei ihm. Also ich meine, bei fast jeder Tote, eigentlich jeder Tod in Hereditary ist eine Enthauptung. Ist also entweder die Tochter vom Pfahl, die Mutter hat auch keinen Kopf, das ist die verkohlte Leiche. Und Toni Collette säbelt sich am Ende ja auch mit dem Draht den Kopf ab, an der Decke, schwebend. Und auch hier ist es wieder so, dass der Kronleuchter Mona Wasserman auf den Kopf fällt, der Kopf zack evaporiert bei Midsommar. Das Gesicht platzt erste, auf dem Stein.
Genau, die erste Dame, die sich runterstürzt, auf dem Gesicht.
Das Gesicht platzt auf dem Stein und
bei dem Herrn wird er
bricht zwar das Bein nur, aber auch wieder wird der Kopf zertrümmert. Genau. Also es ist, glaube ich, wirklich auch so ein bisschen, man kann das fast schon so deuten vielleicht, dass immer es wirklich sich sehr viel um die Psyche dreht und mit der Zerstörung des Kopfes hat auch quasi so ein bisschen die Psyche dann wirklich ihr endgültiges Ende. Also dann kann von der Seite aus kann nichts mehr kommen. Und ich glaube, und das ist wirklich, also das, so würde ich das interpretieren in seinem Gesamtwerk, dass er hat sich sehr beschäftigt mit dem Innenleben und wir auch viel in dem Innenleben seiner Figuren uns befinden, wenn wir seine Filme schauen. Aber er halt dann auch wirklich klar macht hier, bäm, also wenn ein Ende gesetzt wird und dann muss auch das quasi das Innenleben, also ich fand es sehr auffällig, dass immer sehr auf den Kopf gezielt wird.
Ich würde trotzdem sagen, dass da vielleicht auch Identität tatsächlich eine Rolle spielt.
Ja.
Weil das da also bei Hereditary ist ja auch der Kopf, der dann weggenommen wird, das hat ja auch irgendwas mit diesem dämonischen Ritual.
Mit diesem Paimon am Ende.
Genau.
Und da wird er aufgespießt von der Tochter, meinst du das? Oder?
Genau, also weißt du, was ich meine, dass der Kopf separiert vom Körper eine andere Identität schaffen kann.
Ja.
Und bei Beau is Afraid ist es halt so, dass dadurch, dass der Kopf nicht anwesend ist an der Leiche, davon ausgegangen wird, dass es Mona Wasserman ist.
Ja.
Also das vielleicht auch, finde ich, dieser Interplay zwischen Kopf und Identität auch irgendwie eine Rolle spielt tatsächlich.
Ja. Was ich, gehe ich auch mal, ich finde es also schön, dass halt, das finde ich so spannend, dass wir jetzt einen Regisseur haben, wo wir wiederkehrende Motive über alle Filme hinweg haben und die sich dann auch im Gesamtwerk interpretieren lassen. Und das ist eigentlich, das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich bemerkenswert, dass halt man das gar nicht so stehen lassen muss für einen, sondern dass man wirklich da im Kontext zusammengrübeln kann, was so ein bisschen die Kernthemen jetzt von Ari Aster sind. Auch und er hat halt wirklich, er hat ein besonderes Talent, halt Trauer darzustellen, weil ich finde, das, was er da aus den Schauspielern rausholt, ist krass. Vor allem, also jetzt mal bei Midsommar und Toni Collette, da war das ja, ich wusste nicht, dass Toni Collette so gut ist vorher, so. Und Florence Pugh war ja wirklich, es war ja ihr Hype-Film dann, also vorher Fighting with My Family vielleicht noch, aber das war ja eher wirklich leichte Unterhaltung und Midsommar, ja. Bats. So hat sie ja auf den Plan gebracht überall. Und halt
auch Joaquin Phoenix jetzt in Boys Afraid.
Also, aber ja, aber zum Beispiel, den hat man ja schon auf dem Schirm.
Den hat man auf dem Schirm als tollen Schauspieler, aber nicht auf die Art und Weise, wie er Bo spielt, würde ich sagen, tatsächlich. Nee,
und ich finde seine Art, und ich finde es auch spannend und gut, dass er mittlerweile auch anfängt zu variieren. Während bei Midsommar und Hereditary die Art der Trauer, wie sie ausgedrückt wird, sehr extrovertiert ist. Also die schreien viel, aber es ist nicht so ein melodramatisches Schreien, sondern es ist wirklich, also das tut mir so weh, wenn ich diese Filme gucke.
Guttural, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, aber es kommt halt richtig aus dem Innersten raus, so ein Befreiungsschreien tatsächlich. Ja.
Und auch wenn zum Beispiel Florence Pugh über die Wiese läuft und so, das ist, das kenne ich selber, wenn ich anfange zu heulen, wenn ich wirklich, um mich zu beruhigen und so, das ist so gut eingefangen. Und hier bei Bo ist das komplett anders. Also Joaquin Phoenix eskaliert nicht, wie er zum Beispiel es bei Joker getan hat. Er
implodiert.
Genau, also wirklich, sein Gesicht wird rot und er wird völlig katatonisch auf einmal. Und das finde ich spannend, weil es das natürlich auch gibt und das auch sehr häufig eine eigentliche, aber vor allem auch, weil bei ihm die Trauer eine andere ist, mit einer Unsicherheit verbunden. Also so, weil er ja auch seine Mutter, also das ist ja ein noch schwierigeres Verhältnis vielleicht.
Das auch, aber auch, weil ihm das, glaube ich, auch abtrainiert wurde tatsächlich. Also wir haben ja diese Traumsequenz, / die sich dann als Erinnerung entpuppt, dass er halt praktisch ein Teil von sich, da waren wir bei der Identität, der kleine Junge, der sich noch getraut hat, seiner Mutter zu widersprechen, der wurde von ihm rausgerissen praktisch und oben in den Dachboden gesperrt. Und da wird es halt impliziert, dass jemand das abtrainiert wurde, dass er sich überhaupt Emotionen anerkennen lässt, weil er hat aus Angst, dass das jegliche Gefühlsregung seine Mutter irgendwie verletzen könnte. Also das spielt alles, glaube ich, rein in dieses, was sie von ihrem Sohn wollte und die Erwartungen, die er erfüllen konnte. Ich glaube, wenn du so erzogen wirst, kannst du gar nicht ausbrechen, auch wenn dann der Tod entweder dich befreit oder weiter schockiert. Also.
Und das Thema geht ja auch über seine Langfilme hinaus. Also entweder die Konfrontation mit Tod und vor allem, wie geht man Tod um mit Leuten, die einem nahestehen, wo aber auch gleichzeitig die also eigentlich die intimsten familiären Verhältnisse, die man haben kann, ganz oft Kind und Eltern, plus aber immer, die Beziehung ist gar nicht so leicht. Also die Beziehung ist schon ordentlich verkorkst, wie es ja auch leider in den meisten Fällen so ist, dass es halt wirklich Schwierigkeiten zwischen Kindern und den Eltern gibt. Ich meine, in seinem ersten Kurzfilm Strange Thing About the Johnsons hast du das Gleiche. Also was heißt das Gleiche? Da hast du auf jeden Fall auch eine ordentlich verkorkste Kind-Eltern-Beziehung, wo diesmal dann das Kind der Täter ist und seinen eigenen Vater vergewaltigt. Da erfahren wir jetzt nicht so viel über die vorhergehende, vorangegangene Erziehung und wie es vielleicht dazu kam.
Aber die Trauer des Sohns, als dann der Spoiler, Vater stirbt, ist ja auch wieder mit drin. Obwohl er ein Täter ist.
Also er hat ihn ja geliebt. Ja. Und das ist halt, und aber halt zu geliebt, also so falsch geliebt. Und das ist halt, dass ein Sohn seine Mutter so weit bringt.
I loved him better than you ever could.
Sie auch ihren, ja, und aber, dass er sie so weit bringt, ihren Sohn umzubringen. Ja. Das ist halt, das sind alles sehr, sag ich mal, sehr verstörende familiäre Verhältnisse. Aber ich finde halt irgendwie, was er immer ganz spannend schafft, ist dieses wirklich Verstörende, wo man so, wenn man das jetzt, sage ich mal, Leuten sagt, die wirklich im Durchschnitt am liebsten Romcoms gucken und sich am liebsten berieseln lassen, so, oh komm, Alter, was soll denn das? Ja. So, aber er schafft es immer sehr, das sehr poetisch zu versehen oder zumindest spannende Denkansätze zu geben. Wie auch zum Beispiel bei Midsommar, was mich da halt so fasziniert ist, sie hat ja die ganze Zeit zu kämpfen oder leidet unter den Folgen eines Suizids. Der freiwillig gewählte Tod. Und dann wird sie konfrontiert mit so einer Sekte, wo alle den Suizid als was ganz Schönes ansehen. oder sagen wir so, es wird ihr zumindest suggeriert von dieser Sekte. Und das ist halt, und das macht halt einen unfassbar komplizierten Konflikt, also der wirklich einzureißen. Und das ist halt auch, ich finde, es wird ihr da eine vermeintliche Geborgenheit angeboten da in dieser Sekte, die aber halt mit so einem Schrecken und so einem, also einem Rattenschwanz eigentlich auch schon wirklich an Grausamkeit einhergeht, wo man halt aber, wo sie halt wirklich, also ihr Weltbild wird ja dadurch aus den Angeln gerissen, dass sie da mit der Trauer zu kämpfen hat, und im Endeffekt macht sie das ja auch zur Mörderin, und da findet sie aber ihr Glück. Also ich meine, sie hat die Entscheidung, wen nimmst du, irgendjemand, den du nicht kennst,
ja,
der sich darüber freuen würde, also oder Anführungszeichen, so weit ist, zu sagen, ja, ich würde das hier machen. Also ich meine, die in der Sekte, die sind ja alle, die springen ja da alle freiwillig rein, aber dann nimmt sie halt dann doch ihren Boyfriend, und das ist halt, finde ich, wieder, und das Ganze ist halt dann eigentlich nur eine Analogie fürs Schlussmachen, also fürs Ende einer Beziehung, plus das.
Ja, also natürlich hast du schon dieses ethische Dilemma, dass du natürlich mit den Schienen und so, also das ist das Standard-Ding, also du hast einen Zug, legst du die Weiche um, und sobald du dich für irgendwas entscheidest, bist du ja schon eine Täterin. Weißt du, was ich meine? Das ist, ich glaube, die einzige, da gibt es kein richtig oder falsch als solches, aber...
Nur, dass du hier halt keinen unaufhaltbaren Zug hast.
Ja, okay.
So, es ist alles verhinderbar.
Nee, die Sekte ist ein unaufhaltbarer Zug, den kannst du als Einzelperson nicht stoppen.
Ja, weil die alle gebrainwashed sind. Ja, ist so, weil sie alle da, oder was heißt gebrainwashed? Das ist halt zum Beispiel, das ist wirklich mein größter Kritikpunkt an Midsommar. Ich meine, das ist jetzt zwar nicht sein Ansatz, aber dass er halt zum Beispiel von Schweden, du siehst keinen Schweden, der nicht so tickt wie die in der Sekte. Und das ist halt so ein bisschen, ich mag das immer nicht, wenn halt so Ami, er ist halt Ami, und da macht er so, muss er nicht so ein einseitiges Bild von, oh, die weirden Europäer, so, es ist halt immer so, okay, die sind alle crazy, springen vom Berg, und wenn er noch nicht lebt, dann prügeln sich die Gesichter ein, was halt einfach schon einfach ultra abgefuckt ist.
Ich will wirklich wissen, wie das sich auf den schwedischen Tourismus ausgewirkt hat, dieser Film.
Ja.
Würde mich mal interessieren. Und ja, tatsächlich, also wenn er es mit irgendeiner anderen ethnischen Gruppe außer blauäugigen, weißhäutigen, blonden gemacht hätte, dann wäre es als fucking racist Propaganda in die Geschichte eingegangen. Ist so.
Eben. Also, weil er halt ausschließlich Schweden so darstellt. Ich würde ihm das nicht als böse Absicht unterstellen, weil er zum Beispiel auch wirklich, gerade bei Midsommar ging das dann los, dass er dann trotzdem einen ganz gut halbwegs diversen Cast das irgendwie geschafft hat. Also zum Beispiel, dass die beiden Londoner jetzt People of Color waren, das ist dann einfach auch schon wieder eher sympathischer, das so, als das komplett der rein weiße Film gewesen. Und jetzt auch Boris Afraid ist ja auch sehr vielseitig, und ich meine auch direkt, also, oder? Warte mal.
Im Cast?
Ja, nee, okay, stimmt. Boris Afraid ist wieder sehr einseitig.
Also nicht einseitig, aber sehr weiß.
Sehr weiß, ja. Gut, aber wenn du Strange Thing About the Johnsons nimmst, da hast du direkt eine schwarze Familie, die ultra
abgefuckt ist. Aber stimmt, da war ja auch ein Kritikpunkt, dass es
ausgerechnet eine schwarze Familie ist. Aber man muss auch vielleicht dazu sagen, das ist, ich glaube, der den Vater spielt, das ist auch wirklich sein
Kumpel. Das ist ein BFF, Kumpel. Genau, ja.
Also der macht ja auch bei Bo, spielt er den Bo in dem Kurzfilm. Mit dem versteht er sich gut. Also ich denke, da müsste man jetzt wirklich... Ich bin gespannt, wie es sich jetzt weiterentwickelt in seinen zukünftigen Werken, aber jetzt irgendwie versteckter Rassismus würde ich ihm da jetzt nicht unterstellen wollen, wenn ich sage, er stellt jetzt Schweden, er stellt etwas alles ein bisschen einseitig dar, aber muss man mal abwarten.
Ja. Also ich finde es halt nur in puncto Schweden problematisch, weil er sich ja, weil ich habe gegoogelt tatsächlich, ob es irgendwelche anderen Äußerungen zum Thema Politik in seinen Werken gab, und dann gab es halt ein Interview mit einer indischen Zeitung, wo er meinte, ja, Midsommar war schon durch recent political developments in Sweden ging einher.
Ja.
Und damit kann meiner Meinung nach nur Fridays for Future gemeint sein und Greta Thunberg. Wobei, vielleicht bin ich ja auch nur nicht genug informiert, aber so einen ganz kleinen bisschen tritt dagegen, so diese Idee, die gefordert wird, dass die Älteren Platz machen für die neue Generation. Also nur ganz subtil. Ich unterstelle dem Film keine Propaganda. Ich meine nur, dass es vielleicht auch ein bisschen eine Kritik da eingeflossen ist.
Na, Ich würde das ganz genau andersrum sehen, tatsächlich. Jetzt so, also ich glaube, das ist nicht mal allzu naiv, weil bei Midsommar, wenn du da jetzt wirklich FFF mit reinpacken willst, dann hast du ja zum Beispiel, erstens ist das große Objekt des Todes ist halt nun mal der Auspuff, das, was alles in Gang setzt. Also, dass Leute ersticken quasi wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an CO2 und sterben. Das ist ja der Grundstein, der diese ganze Sache erst ins Rollen bringt. Und naja gut, es wird ja halt nun mal, die ältere Generation schiebt sich halt eher freiwillig zur Seite, um Platz zu machen. Also ich meine, wenn du es so sehen willst, dann könnte man das auch so rum auslegen. Weswegen ich, also das ist wieder die vielseitige Interpretierbarkeit, also, aber es ist halt wirklich, man muss vielleicht sagen, es ist ein bisschen weit hergeholt, weil es geht jetzt nicht um Klimawandel oder Klimakonflikt, spielt nur eine Nebenrolle. Aber ich habe da halt drüber nachgedacht, weil du meintest es ja zu mir so, oh, ist ja, man könnte das Anti-FFF auslegen.
Ja.
Und ich dachte so, okay, hä, nee, wieso denn? Die sterben hier gerade am Benzin, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und
Nein,
sie.
ich meinte jetzt, dass die Amis da kommen, die sehen das, oh, was wollen diese Schweden mit ihrem Kult? Weißt du, was ich meine? Die Perspektive ist aus der amerikanischen, die nicht versteht, warum diese Rituale passieren.
Ja.
Das meinte ich. Und das hast du gespiegelt in dem, ah, was will diese kleine Schwedin mit ihren Forderungen, dass wir das und das und das machen sollen und unser Leben verändern sollen?
Ja, aber das würde ich, also ich glaube nicht, also ich glaube wirklich, dass das zu entfernt liegt, aber mal gucken. Wie
Ja.
gesagt, er meinte, er hat ja gestern angekündigt, haben wir auch
Ah ja,
gesagt,
stimmt, genau.
dass er jetzt politischer wird
Oder dass es Projekte gibt, die er in der Schublade hat, die politischer sind.
und jetzt auch eben bei Bose Afraid, wenn es da auch schon so, da geht jetzt nichts, wo ich jetzt sage, oh, also noch nichts, wofür ich auf die Barrikaden gehe, sagen wir mal. Nee. Aber halt auch, da um nochmal, weil wir auch vorhin so den Schnitt und die Kamera gelobt haben, also die ist auch schon bei Hereditary toll. Ich finde es einfach, es ist schon ein ballsy Move. Es ist, oder man kann so sagen, der erste Shot von Hereditary ist ja wirklich diese Fahrt ins Puppenhaus. Und viele ist einfach, okay, ist eine coole Idee, so geil. Ich hatte so den Geistesblitz so an der Filmuni und dann will ich unbedingt machen. Aber das ist ja relevant, also das spielt ja
Ja.
wirklich, er schafft es das halt, dass es nicht nur cool
Ja.
aussieht, sondern dass es auch wirklich Sinn macht. Und immer wieder ist halt wirklich die ganze Szenerie wie ein Puppenhaus, der Lichtschalter wird Tag und Nacht, wird wie ein Lichtschalter an- und
Ja.
ausgemacht mit dem Schnitt. Das ist bei Hereditary einfach fantastisch. Dann wie bei Midsommar mit Tag und Nacht gespielt wird oder quasi nur Tag. Und auch einfach diese Kamerafahrten, das ist alles schon echt beeindruckend. Und auch dieser One-Shot am Anfang da durch das Haus. Und ich war da. Einerseits kriege ich ultra Gänsehaut bei dieser Szene, aber so eine Ekel-Gänsehaut, aber auch so eine, oh, ist das gut gemacht, Gänsehaut. Und dann auch, also jetzt auch, wie gesagt, wenn ich den Film jetzt zum wiederholten Mal halt schon gesehen habe, beim ersten Mal war ich wirklich saß im Kino und so, boah, ey. Also es war schon übler Schlag für mich in die Magengrube bei der ersten Sichtung, dieser Anfang und halt auch der Tod von der Tochter in Hereditary. Aber es ist halt so gut eingefädelt. Und ich meine, und auch einfach jetzt mal allein ästhetisch, wie cool sieht mir das Intro aus von Midsommar. Da, wenn die Kamera in diese Schneefahrt ist und das eigentlich das ist, was man mit Schweden assoziiert. Dieses verschneite, oh, kalte, düstere. Und das ist aber Amerika. Und Schweden ist das ultra warme, helle und da ist nichts. Also auch diesen Kontrast da zu schaffen, das finde ich schon alles ziemlich cool. Und so ein bisschen dieses, sag ich mal, die Erwartung zu unterwandern oder zu ein bisschen zu subverten. Und jetzt halt in Bose Afraid ist er einfach, da dreht er völlig am Rad. Also da ist halt alles crazy, weil halt er alles machen kann. Und auf einmal sitzt er halt mitten im amerikanischen Wald, sitzt ein Pinguin im Baum.
Das
So.
ist aber kein, nee, das ist kein echter Pinguin.
Nee?
Der ist bei der, als wie heißt er denn? Jarvis, der Kerl, der Auftragsmörder von der Familie.
Jeeves.
Jeeves, Entschuldigung. Als Jeeves kommt und die Theatergruppe attackiert,
Ja.
da läuft einer im Pinguinkostüm weg.
Ach so,
Ja.
der hockt dann da
Und
am
der hockt
Baum.
danach am Baum, genau.
Okay, das ist mir nicht aufgefallen jetzt,
Ja.
aber trotzdem halt so einfach skurrile Szenarien und Bilder zu schaffen, aber die man einfach hinnimmt. Oder ich meine auch, dass die Mutter halt auch wie ein Vogel kreischt, auf einmal in einem dieser
Ja.
Flashbacks. Verstehe ich nicht so ganz, aber es ist so. Und auch mit dem Zwilling, das ist halt auch so eine Sache. Gab es da
Das
jetzt
ist
wirklich
kein
ein.
Zwilling. Nein, das habe ich ja gerade gesagt. Das ist nicht ein Zwilling. Das ist ein Teil von ihm selber.
Ja.
Der mutige Teil von sich selber, der hat weggesperrt wurde.
Ach so, okay.
Das Kind, das noch rebelliert hat.
Ja, weil mich hat das so verwirrt, dass sie halt dann so sagt, this is a memory, you stupid fool, oder sowas. Ja. So, und dann halt, also...
Ja, weil, nee, das war halt die Spaltung seiner, ich will nicht sagen persönlich, aber dann glauben die Leute wieder, es geht um Dissociative Identity Dissociation, Dissociative Identity Disorder, Entschuldigung. Darum geht es jetzt nicht. Es geht halt um diesen, um den Teil, der Bo als Kind, also wie gesagt, er sagt ja, ich weiß nicht mehr, wem er das gerade erzählt, aber er sagt, er hat diesen Traum, dass er sich, dass es ein zweites Ich gibt, der sich traut, seine Mutter zu konfrontieren und ja. Fragen über den Vater zu stellen. Und dann sagt er der Mutter, du bist so dumm, das ist kein Traum, das ist eine Erinnerung.
Ja.
Und das ist, also für mich war das halt, wie gesagt, dieser Teil, der Bo hätte sein können, wenn nicht alles, was irgendwie Individualität zeigt, irgendwie gegen den Strich der Mutter geht, wenn er das eben nicht nach außen kehren darf, dann ist dieser Teil, der ist weg, der bist nicht mehr du, diese Entwicklung gibt es nicht. Und das ist auch er, der oben angekettet ist, bevor wir den Reveal vom Vater sehen.
Ja.
Haben wir auch den Bo, der da oben im Attic gealtert ist.
Ja, genau.
Ja.
Aber also, halt anders altert, zum Beispiel, als der Bo, der das Farbenleben hat.
Genau, ja.
Das finde ich nämlich auch spannend, dass halt, wie gesagt, die unterschiedlichen Entwicklungen auch unterschiedliche Stadt, also die Haare sind ja komplett anders und halt ist total hager. Ja, und ich bin halt jetzt, vielleicht um auch ein bisschen zum Ende zu kommen, halt super gespannt, wie der Film jetzt aufgefasst wird. Tatsächlich, weil das Beeindruckende fand ich ja halt ist bei seinen Filmen bis jetzt, die haben schon im Mainstream eigentlich ganz gut funktioniert, also die haben so schon ein Nischendasein, aber auch so, ich finde
auch Popularität.
Ja.
Das kann man, glaube ich, sagen.
Eben, also ich finde schon, er wird jetzt nicht umsonst so genannt in einer Reihe mit Robert Eggers und Jordan Peele, weil die halt drei Genre-Regisseure der aktuellen Zeit sind, die ungefähr zeitgleich angefangen haben. Und jetzt drei Werke, die halt, wo ein paar davon richtig Hype hatten. Robert Eggers, glaube ich, am wenigsten. Ich glaube, Robert Eggers ist jetzt noch am meisten unterm Radar im Mainstream. Also ich glaube, Jordan Peele und Ari Aster kennen ein paar mehr beim Namen als vielleicht der Typ von The Lighthouse.
Ja.
So, aber es ist halt, das finde ich spannend. Und ich finde halt, Bo is Afraid ist sehr gut vergleichbar mit Jordan Peeles Nope für mich. Weil auch hier wird sich halt ein bisschen vom Horror entfernt. Bei Nope hatte ich halt so ein bisschen so diesen Spaß-Sommer-Horror, der eher so an Kategorie Der weiße Hai erinnert, ja.
Aber gleichzeitig auch wieder Interpretation.
Genau.
Weil dann so viele Leute so, was war das mit dem Affen und so. Da muss schon ein bisschen was von dir kommen, wenn du dann wirklich, finde ich, den gesamten Film als solches wahrnimmst. Dann muss von dir auch Interpretation mit einfließen. Dieses Geben und Nehmen vom Zuschauer, finde ich.
Also auf jeden Fall, dass man merkt, von beiden Regisseuren sind sowohl Nope als auch Bo is Afraid die am höchsten budgetiertesten Filme, die ambitioniertesten Filme, halt wo so viel reingeballert erstmal ist, so vielleicht auch wirklich, weil einfach, um eine Bo is Afraid-Metapher zu wenden, einfach, dass sie bei Corona Samenstau an Ideen hatten und jetzt halt wirklich komplett los
ejakulieren.
Ja, also und halt alles erstmal rauslassen, bevor sie keine Filme mehr machen können, bevor sie kein Geld mehr kriegen von A24 sind noch beide, oder?
Ja.
Ist Nope A24? Nee, Nope ist Universal.
Ups, sorry.
Ja, nee, Jordan Peele ist Universal. Aber ich weiß nicht, ob A24 Get Out gemacht hat. Ich glaube, Get Out ist A24.
Oh,
egal. Aber auf jeden Fall finde ich das vergleichbar. Und da haben halt auch viele gesagt, okay, was soll das? So. Und halt, da bin ich jetzt gespannt, wie das jetzt bei Bo is Afraid sein wird. Plus, da halt, wie gesagt, Midsommar und Ari Aster. Midsommar und Hereditary, meine ich, funktionieren halt, die kann man so und so auslegen, die funktionieren halt auch einfach als mainstreamiger Spaß. Also so, entweder sagt Normalverbraucher, okay, nee, mir ist das so abgefuckt, kein Bock drauf, oder es ist halt so ein bisschen langweilig, das Drama, aber im Großen und Ganzen kamen die schon gut an. Oder dann gibt es halt auch so Nerds wie wir, die es halt absolut überinterpretieren. Also wo ich jetzt auch wieder Leute denke, was wollen die denn jetzt mit Greta Thunberg? So, warum reden die jetzt darüber? So, was ist das so Quatsch? Ich will einfach so die Jumpscares geil. So, nein, aber es ist so. Jumpscares gibt es übrigens keine in Bo is Afraid, glaube ich. Ja, ein, zwei.
Jumpscare? Nee, tatsächlich. Umgeht denn tatsächlich sogar bei der bei meiner Lieblingsszene mit Parker Posey. Da hätte er zweimal die Opportunity gehabt, mit einem Dumpster zu kommen, und den subvertiert er tatsächlich. Also die Mutter dann, weißt du, was ich meine? Ja. Weil wir gehen nicht auf die Mutter, die reinkommt, sondern wir bleiben auf Bo und hören ihre Stimme.
Ja, stimmt, er hätte sich wirklich da gut erschrecken können. Und auch, was wollte ich jetzt sagen? Naja, aber das hätte, glaube ich, auch so ein bisschen aus dieser Weirdness einfach rausgerissen. Also er braucht es auch gar nicht. Und Midsommar hat es ja auch nicht gebraucht. Also von daher, also die Jumpscares und halt dafür die bei Hereditary, also da gibt es immer noch einen Jumpscare, bei dem habe ich mich beim vierten Mal gucken, konnte ich mich nicht dran erinnern, weil der so schleichend kommt. Das ist dieser, wenn die da nackt auf dem Dachboden stehen und du keinen Sound dazu hast. Ja. Ich bin jetzt mal so, also ich bin wirklich bei Jumpscares, passiert nichts mehr bei mir, aber der, den finde ich so gut, der zieht so krass. Und bei Evil Dead Rise gibt es einen, der ist nur auf Sound, aber der ist so aggressiv, dass ich mich da auch erschrocken habe, to be honest. So. Aber dennoch, also ich finde halt auch toll, dass man ein Regisseur, wo man das eigentlich auf beide Seiten auslegen kann. Aber ich denke, das funktioniert halt bei Bo's Afraid ein bisschen weniger, weil der halt, der will sein Publikum schon strapazieren mit dem Ding. Das ist halt, Bo's Afraid ist schön anzuschauen, aber ist er so richtig unterhaltsam? Weiß ich nicht. Also er ist nämlich nicht langweilig, also keiner Sekunde langweilig, aber es ist jetzt auch, na gut, nee, Midsommar und Hereditary unterhaltsam würde ich die vielleicht auch nicht nennen. Es ist eher so, die kann man gut gucken, aber halt bei Midsommar ist mir echt nochmal aufgefallen, dieses Pacing, ne? Ich habe gestern den 3-Stunden Director's Cut und das hat sich, also wirklich, ich habe auf dem Fantasy Filmfest, habe ich Filme geguckt, die gingen 80 Minuten. Die haben sich doppelt so lang angefühlt beim Gucken. Also so ein Pacing bei solchen Laufzeiten, das finde ich schon krass. Beim Hereditary ist ein bisschen anders. Da ist der Anfang wirklich sehr ruhig und sehr langsam. Aber ich finde, das zahlt sich halt absolut aus.
Bevor wir hier abschließen, haben wir noch etwas zu verkündigen. Wir haben ein Gewinnspiel.
Ach so, ja, stimmt. Genau, da müsst ihr gerne mal dann auf dem Schauplatz-Instagram-Account vorbeischauen. Und da gibt es ein paar Sachen von Mona Wasserman Industries. Falls ihr da ein bisschen was haben wollt, da hat uns Leonine freundlicherweise was zur Verfügung gestellt. Also gerne mal beim Schauplatz Insta vorbeischauen und gucken. Also wir werden dazu einen Post machen und dann...
Public Insight möchten wir auch noch an dieser Stelle gerne danken. Ja.
Genau, und dann eine abschließende Frage hätte ich noch. Bo's Afraid war jetzt ein bisschen Genre-Bending, aber wenn du dir einen Genre wünschen könntest, wo Ari Aster jetzt einen Film macht.
Rom-Com.
Rom-Com? Oh ja, doch. Eine Ari Aster Rom-Com will ich auch. Oder ein Erotik-Thriller.
Gerne.
Oder ein Sci-Fi-Film. Da bin ich immer down. Also meine Lieblingsregisseure dürfen alle gerne Sci-Fi-Filme machen. Genau, ansonsten, ja, das Übliche, was Nico jetzt sagen würde. Also, für Fragen, Kritik, Vorschläge, sonst was, könnt ihr uns immer gern beim Schauplatz Instagram-Account vorbeischauen. Dann schauplatzpodcast@gmail.com, da könnt ihr uns auch immer E-Mails schreiben. Schaut auch gern vorbei auf schauplatzblog.com, da schreibt Nico fleißig immer seine Reviews hoch. Ich ein bisschen seltener, aber auch ab und an jetzt zu Bo's Afraid habe ich auch noch was geschrieben, falls ihr das nochmal in schriftlicher Form ein bisschen überlegter vielleicht alles haben wollt. Genau, und ansonsten hören wir uns entweder in einem der Recaps wieder oder in irgendeiner anderen Ausgabe unseres Feinschmecker-Podcasts. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Selina.
Dankeschön.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.